Die Fahrradbranche schaut auf ziemlich verrückte Jahre zurück. Durch Lockdowns und gerissene Lieferketten sind Fahrräder und Komponenten ja einerseits knapp geworden, andererseits ist die Nachfrage in vielen Ländern in ungeahnte Höhen gestiegen. Die Herausforderung hat in den letzten Jahren vor allem darin gelegen, Kundinnen und Kunden trotz dieser vielen Unwägbarkeiten verlässlich mit guten Fahrrädern und Teilen zu versorgen.
Doch inzwischen hat sich die Weltlage geändert und das wirkt sich auch auf die Fahrradbranche aus. Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Energiekosten massiv gestiegen, die Inflation ist vergleichsweise hoch und das verfügbare Budget sitzt in vielen Haushalten nicht mehr so locker.
Da fragen wir uns natürlich, was macht das alles mit der Fahrradbranche? Mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg wollen wir auch in diesem Jahr darüber reden, wie es gerade aussieht und sagen deswegen Hallo, schönen guten Tag nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
Ja, hallo, guten Tag.
Stellen wir uns mal vor, die Fahrradbranche sitzt bei dir im Wartezimmer. Welche Diagnose trägst du in die Patientenakte ein?
Ja, die Fahrradbranche hat technisch und vom Produkt her extrem super gearbeitet die vergangenen Jahre. Wir haben in allen Sparten des Fahrrads, vom Kinderspielrad, die ja erheblich viel leichter geworden sind, bis zum High-End-Gravelrad mit allem Extraschauf oder dem E-Bike, das ja Reichweiten in ungeahnte Dimensionen erreicht hat, ganz, ganz viel richtig gemacht. Das heißt, technisch ist es super solide, was jetzt auf dem Markt ist. Das heißt, der Kunde hat Auswahl und er kann wirklich glücklich Fahrrad fahren. Das ist das, was die Branche historisch bedingt geschafft hat. Aber die Branche steht jetzt vor einem extremen Aufgabenkonvolut, für das sie sich jetzt in den nächsten Jahren vorbereiten muss. Das sind also insbesondere Service. Das kann jeder Radfahrer am eigenen Leibe spüren, wenn er zum Radhändler geht, mit den extremen Wartezeiten, bis er einen Servicetermin kriegt. Das sind aber auch noch viele andere Dinge links und rechts, die die Fahrradbranche bis dato außen vor gelassen hat.
Das heißt, um im Bild des Arztes zu bleiben, es geht ihm eigentlich gut, aber irgendwie kompliziert?
Ja, es ist so halb Licht, halb Schatten. Also einerseits natürlich tolle Verkaufserfolge, die Lieferketten funktionieren wieder soweit, aber die Nutzung des Fahrrades, also das, wozu er jetzt praktisch was er machen könnte mit dem Fahrrad, das ist noch nicht wirklich angekommen. Das heißt, er hat wie ein Leistungssportler, der einen tollen Körper hat, aber vor dem Wettkampf dann immer irgendwie abklemmt. Ja, das heißt, wir müssen die zweite Seite eines Fahrrades, nämlich die Nutzung, müssen wir auf ein anderes Niveau heben. Und das ist das, was die Fahrradbranche jetzt schaffen muss. Das heißt, das ist so ein, wir müssen eigentlich eher nicht zum Hausarzt gehen, sondern zum Facharzt für, ich weiß nicht, ja, was weiß ich, mentales Training oder sowas.
Wir wollen das mal Schritt für Schritt ein bisschen abklopfen, so die verschiedenen Disziplinen da im Wartezimmer. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel über Lieferketten gesprochen und das vor allem, weil die eben äußerst angespannt gewesen sind. Du hast eben schon kurz erwähnt, die funktionieren wieder. Also kann man sagen, dass diese Corona-Verzögerung und es gibt keine Container, dass das sich alles gelegt hat?
Ja, das ist jetzt deutlich besser geworden, ganz klar. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Im Moment stauen sich die Container nicht mehr vor Shanghai, wie es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr war, wo die Bilder um die Welt gingen. Im Moment stauen sich die Container eher vor den europäischen Häfen, wo im Moment durch viele Krankheitsausfälle, durch Personalmangel etc. pp. Die Schiffe gar nicht entladen werden können. Aber insgesamt hat sich die Situation doch deutlich entspannt. Das heißt, dass die Produktionen, wir produzieren ja sehr viele Fahrräder in Deutschland und Europa. Also es gibt sehr viele Montagebetriebe. Da ist jetzt nicht mehr so viel von Kurzarbeit die Rede. Klar, das eine oder andere Modell ist jetzt noch nicht ganz so weit picobello, aber die meisten Sachen laufen dann schon wieder. Und die Branche versucht ja parallel zurück zu alten Tugenden zu finden, dass man also Lagerhaltung ein bisschen hat. Das war ja alles just in time. Ja, man hat wirklich gehört, wenn der Container in Asien losfährt und hat dann gesagt, dann 6 Wochen oder 8 Wochen später lasse ich mein Band laufen irgendwo in Europa oder in Deutschland. Und jetzt fangen sie wieder an, so ein bisschen eine Lagerhaltung zu machen, dass wenn was schief läuft, dann da auch entsprechend agiert werden kann. Das Zweite, was die Fahrradbranche auch so ein bisschen macht, dass Modelle teils länger laufen, dass man also von vergangenen Jahren, vor vergangenem Jahr gar nicht so viel geändert hat an den Modellen, um einfach eine Konstanz in der Produktion hinzukriegen, weil man ja entsprechend auch nicht eingreifen konnte. Das heißt, die Produktmanager, die Qualitätssicherung und so weiter in Asien konnte man ja nicht auf dem gleichen Niveau halten wie vorher, wo die Produktmanager 6-8 Mal im Jahr zu ihren Partnern nach Asien geflogen sind. Das ist ja alles eingeschlafen während der Pandemie. Das heißt, man hat sehr viel konstant gelassen. Und diese Konstanz tut der aktuellen Liefersituation natürlich gut, dass man da nicht Experimente eingeht und eine Wundertüte aufreißt, wenn man den Container öffnet, sondern dass da einfach bewährte Produkte rauskommen, die man schon kannte. Und all dies beruhigt die Situation, die Märkte beruhigen sich insgesamt. Und glaubt man den Zahlen zum Beispiel vom Zweiten Industrieverband, so war die Fahrradproduktion dieses Jahr im ersten Halbjahr, das zur Eurobike veröffentlicht wurde, auf dem gleichen Niveau wie das Jahr davor, das Jahr da davor. Das heißt, also kommt ein bisschen Ruhe rein. Die große Spannung, die wir halt haben werden, ist, was macht der Markt künftig? Also werden die Sachen dann auch verkauft? Was sicher immer laufen wird, sind natürlich Reparaturen. Ich meine, man muss jetzt nicht mehr 9 Monate auf einen Schlauch warten. Auch muss man nicht mehr ewig auf eine Bremsscheibe warten, wenn sie abgebremst ist. Das ist alles ein bisschen besser geworden.
Aber das ist eine ganz interessante Frage. Könnte es nicht sogar so sein, dass es sich fast umkehrt? Also wir haben gehört, die Lieferketten sind jetzt wieder da. Man hört auch ganz viel, wird irgendwie entladen in den europäischen Häfen. Und hier und da hat man auch schon gehört, oh, wir haben ja Dinge 2, 3, 4, 5 Mal bestellt, jetzt kommen die auch 5 Mal. Also kann es auch sein, dass wir jetzt auf einmal viel zu viel Material haben und viel zu wenig Nachfrage?
Ja, jetzt kommen wir zu dem wirklichen kritischen Thema, ja. Ich gehe davon aus, jetzt der Esel nimmt sie immer zuerst, aber es sind auch einige Marktbegleiter, die das mitteilen, dass wir kommendes Jahr schon einen sehr deutlichen Überhang haben. Also das ist ja so, wir haben das ja bei Klopapier anfangs Corona erlebt, ja, wo alle Leute gerannt sind und sich versorgt haben. Und so kommt es mir oder so kam es vielen Experten eigentlich auch vor, was die Radhändler gemacht haben. Ja, wenn da 20 Leute im Laden waren, die alle ein Fahrrad wollten und die konnten nur 5 bedienen, denkt jeder Händler, er hätte eigentlich 15 Räder mehr verkaufen können. Bloß diese 15 Leute waren ja noch in 6 anderen Radgeschäften. Und wenn jetzt jeder denkt, wow, ich hätte ja mindestens das Doppelte oder Dreifache verkaufen können und das auch geordert hat, dann kann das nur schief gehen. Und es ist richtig, man hört es schon in der Industrie, die wollen eigentlich alle nicht genannt werden, damit da keine bösen Wellen entstehen. Aber es ist schon so, dass kommendes Jahr ein gewisser Überhang erwartet wird und dass jetzt schon Aufträge wieder zurückgestellt werden. Das heißt, es wird nicht alles das abgerufen, was ursprünglich bestellt wurde. Und diese gigantischen Lieferzeiten bis zu 1000 Tage, die noch vor einem Jahr aktuell waren, also wenn man irgendwas bestellt hat, muss man 1000 Tage drauf warten. Also es sind ja dann 3 lange Jahre. Das geht jetzt gerade wieder deutlich zurück. Also wir denken schon nach dieser wilden Phase des Wartens und Daumens, dass nächstes Jahr von allem und reichlich da sein wird. Und ich hoffe, es ist nicht so viel, dass der Markt andersrum zusammenbricht, dass dann alles nur noch mit extremem Rabatt verkauft und verschleudert wird, sondern dass es eine echte Marktkonsolidierung gibt. Aber dass es so nicht weitergeht, wie das jetzt war, dass jeder bestellt und bestellt und bestellt, das ist eigentlich, glaube ich, so sicher wie das Amen in der Kirche.
Das heißt, die Lagerhaltung, die du angesprochen hast, die kommt vielleicht auch daher, dass einfach jetzt so viel da ist und viele Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler sich auch fragen müssen, wo lagere ich das jetzt?
Ja, ich denke, sie haben ja wirklich geguckt, dass sie einfach jetzt diese Verschleißteile da haben. Und das kommt jetzt auch ein zweiter Faktor rein, warum es so ein bisschen Lagerhaltung bei den Radhändlern gibt. Die meisten Händler haben einfach Personalnöte. Also es ist einfach so, dass sie nur noch einen Bruchteil der Reparaturen überhaupt erledigen können. Es gibt einige Radhändler, die gehen jetzt her und machen gar keine normalen Fahrräder mehr. Also das undeutsch Biobike genannte klassische Fahrrad, also das nur eine Kette hat und kein Elektromotor, dass die sagen, nö, wir verkaufen ja eh schon seit ein paar Jahren nur noch Elektrofahrräder, wir machen jetzt gar keine normalen Fahrräder mehr. Also da ist auch so ein Umbruch, ein Umdenken im Gange, was ich nicht positiv finde, weil meiner Meinung nach kann man viele Wege auch ohne Motor zurücklegen mit dem Fahrrad. Und deshalb, also weil die einfach nicht alle Reparaturen aus Gründen des Fachkräftemangels durchführen können, deshalb kommt es sicher auch zu einem gewissen Lagerüberhang. Man redet irgendwie von irgendwie an die 10.000 Stellen, die am Moment im Fahrradfachhandel mindestens fehlen an Fahrradmonteuren, an Fahrradmechanikern und so weiter. Das ist jetzt eher das Thema, dass man den Bedarf, wenn man die Räder sind ja alle gekauft worden vor einem Jahr und genutzt worden vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, dass da jetzt halt mal ein Reifen fällig ist, eine Kette fällig ist, eine Bremsscheibe fällig ist oder was auch immer. Das Material wäre da, aber die Fachkräfte, um es zu ersetzen, sind nicht da. Das ist die nächste große Engpass, den wir aktuell haben.
Könnte also unterm Strich bedeuten, wenn ich selbst schrauben kann, könnten da relativ gute Zeiten auf mich zukommen, weil ich die Komponenten endlich wieder bekomme, wahrscheinlich auch zu günstigeren Preisen bekomme. Und ja, wenn ich es selbst hinkriege, dann lässt sich das also regeln.
Ja, so sehe ich die Sache schon. Das heißt, es macht sich durchaus Sinn, dass man jetzt vielleicht mal irgendwo so einen Pannenhilfekurs belegt oder mal hergeht in so einer Selbsthilfewerkstatt, sich ein bisschen umguckt. Das ist mit Sicherheit eine gute Zeit. Jetzt kommt eh die graue Zeit, wo man nicht so viel Fahrrad fahren kann. Da kann man vielleicht an seinen Schrauberqualitäten arbeiten. Was ich halt unbedingt anrate, also wild drauf losschrauben mit irgendwelchem Baumarktwerkzeug für aus der Grabbelkiste und dann an ein Hightech-Fahrrad hingehen, das geht auch schief. Also die Technik, wie ich vorher erwähnt habe, ist ja wirklich auf tollem Niveau, aber tolles Niveau erwartet auch wirklich tolle Schrauberqualitäten. Also man braucht nicht denken, dass man am Carbon-Rennrad ohne Drehmomentschlüssel irgendwas machen sollte und überhaupt einmal Leichtbaufahrrad. Da ist einfach ein Drehmomentschlüssel unerlässlich. Sonst gibt's halt einfach wieder Bruch und das wollen wir nicht haben. Das wären die wilden 90er, wo beim Mountainbike ja quasi alles auseinandergefallen ist, was dran war. Und das kann man auch totschrauben. Also moderne Fahrräder brauchen schon Expertise. Und daher ist das Schraubenkönnen ein wichtiges Thema. Und das muss man sich wirklich erlernen. Und es werden jetzt auch in der Branche erste Maßnahmen gemacht, damit Quereinsteiger, weil das Fahrrad ja inzwischen in der Mitte angekommen ist, Mittelbevölkerung, ist ja auch ein attraktiver Job, am Fahrrad zu arbeiten. Das macht ja richtig Spaß, dass jetzt erste Bemühungen sind und erste Kurse gibt, dass Quereinsteiger das professionell lernen und dann in den Radladen gelangen. Also einerseits, wer selber Rad fährt und ein bisschen schrauben kann, ist klar ein Vorteil. Andererseits ist jetzt natürlich auch die Zeit, wo man in die Radbranche gehen kann und da einfach auch Karriere machen, weil es einfach jetzt der Zeitpunkt ist, wo hier vor Ort Fachkräfte gebraucht werden. Und deshalb, wer Rad schrauben kann, hat jetzt gute Chancen, sowohl als Profi, also bewerblich, als auch wenn er selber Fahrrad fährt.
Ja, schön bunt sind sie trotzdem gewesen, die 90er-Jahre-Teile, auch wenn sie dann irgendwann abgebröselt sind. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Liefersituation sich entspannt hat, dass die Preise sich eventuell auch entspannen werden. Wir haben in den vergangenen Jahren in dem Zusammenhang aber immer auch gesagt, es könnte sein, dass da ein paar Hersteller, ein paar Marktteilnehmer, wie man so sagt, auf der Strecke bleiben. Kann man das jetzt schon konstatieren? Also würdest du sagen, das ist eine relevante Zahl von Firmen, die diese ja Corona-Krise oder diese Corona-Bedingungen nicht überstanden haben?
Ja, das ist ganz interessant, dass das Sterben gar nicht begonnen hat. Was in großem Stil eigentlich passiert ist, dass Konzerne entstehen. Also dass praktisch Fahrradhersteller oder nicht mal Fahrradhersteller, auch Industrie oder Aktionäre oder irgendwelche Investmentunternehmen gehen her und kaufen sich Fahrradfirmen zusammen. Also kleinere Firmen, die in Schwierigkeiten geraten, werden typischerweise geschluckt von großen Firmen und dann wird an welchen beobachtet, ob entsprechend die Marke Bestand haben kann oder ob sie dann praktisch abgewickelt wird. Das prominenteste Beispiel kommt ja auch aus dem Motorradsektor. Jeder kennt ja die Motorradmarken KTM, Husqvarna, GasGas. Das sind so mehr im Sportbereich, mehr Enduro-mäßig, Motocross-mäßig ursprüngliche Firmen. Und die haben ja jetzt als erstes ja eigene Marken gegründet. Husqvarna hat man der eine oder andere schon auf der Straße oder im Radladen gesehen. Aber die haben zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr Feld aufgekauft. Also eine Feld ist ja eher eine Triathlon- und Rennrad-spezifische Marke gewesen. Und der neueste Kauf, der in der Branche für sehr viel Furore gesorgt hat, war ja eine Mehrheitsübernahme an der Kultschmiede Synthase, wo man von Lenkern, Sattelstützen, Vorbauten und so weiter schon lange Jahre kennt. Aber natürlich auch die Kultmarke Lightwheel, also diese Mountainbike-Ikone, kommt ja auch aus dem Hause Synthase. Das ist jetzt zu einem Großteil von eben diesem Automotive-Konzern übernommen worden. Und so gibt es mehrere Beispiele. Also das Sterben ist so nicht eingetreten, aber die Auflösung oder wie auch immer, die Einverleibung in große Konzerne, hat man in ganz vielen Beispielen gesehen. Porsche hat zum Beispiel Fazua aufgekauft, diesen Motorenhersteller, hat auch noch einen Elektrofahrradhersteller, ich glaube aus Ungarn oder Tschechien, weiß jetzt gar nicht so genau, irgendwo aufgekauft. Also so geht es gerade, dass das gekauft wird hin und her. Wenn einem Firmen günstig werden, dann werden die gekauft von Großen, aber die Pleite gehen öffentlich ist jetzt quasi meinem Wissen nach eigentlich kaum jemand. Ganz am Anfang hat jemand die Segel gestrichen, aber seitdem geht es so im stillen Kämmerchen, wird es am Schreibtisch oder am Bürotisch wird es dann abgewickelt und dann gehen die einfach in einen anderen Konzern auf.
In der Ökonomie spricht man da immer so schön von Konsolidierung.
Ja, es ist sicher natürlich ein toller Plan, wenn so Markenkonzerne entstehen, das sich konsolidiert. wird sich halt die Zeit zeigen. Wir haben ja vorvergangenes Jahr auch drüber geredet, wird die Fahrradbranche noch so bunt und so fröhlich sein und so freundlich sein, wie sie jetzt lange Jahre war, mit Enthusiasten, die wirklich mit einer Idee sich quasi selbstständig gemacht haben. Und das ist halt die Frage, ob das künftig in dem Maße, wenn das jetzt so weitergeht, wenn ich jetzt diese Entwicklung noch ein paar Jahre weiterziehe, ob wir dann noch diese bunte Fahrradbranche haben, das kann im Moment noch niemand sagen. Also das ist halt die Frage, wie das dann entsprechend sich darstellt, weil in den großen Konzernen, da regiert halt natürlich schon eine ganz klare betriebswirtschaftliche Seite. Da zählt Image nur, wenn es Verkaufszahlen hat. Und wird man sehen, wie es entwickelt. Also mit Sicherheit werden da noch große Veränderungen bevorstehen, die wir dann haben.
Ich habe mal noch eine ökonomische Nachfrage, weil du es auch schon angesprochen hast, dass es auch, ich sag mal, einen Druck auch auf die Preise geben kann, weil es jetzt so viel Angebot gibt und vielleicht die Nachfrage nicht so. Kann es wirklich sein, dass Fahrradteile jetzt deutlich günstiger werden in den nächsten Monaten?
Ja, ob Teile günstiger werden, weiß ich noch nicht. Aber mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass so Mitte nächsten Jahres, wenn also die Läden jetzt dann alle vollstehen, alles da ist, alles verbaut ist und die Fahrräder, die bestellt sind, alle ausgeliefert werden, in dem einen oder anderen Radladen mit Sicherheit Überhang geben wird. Also es wäre ja eine erstaunliche Sache. Es ist ja nicht die Fahrradbranche allein, und weil Fahrradfahren toll ist, wie wir, glaube ich, alle uns einig sind, sondern wir müssen auch sehen, was passiert mit der ganzen Situation und Kauflust-Stimmungs-Allzeit-Tief wird ja in jeder Tagesschau fast schon berichtet, dass die Konsumenten im Moment vor Neukäufen zurückschrecken. Viele, viele Menschen fürchten zu Recht die nächste Heizkostenabrechnung. Wir haben, wenn die stimmt, was man gelesen hat, 40 Stromkonzerne oder über 40 Stromkonzerne, die dieses Jahr schon insolvent geworden sind. Das heißt, die Leute, die da günstige Stromverträge hatten, mussten jetzt irgendwo anders unterkommen, wo der Strom viel teurer ist. Das heißt, für viele, viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, sind jetzt ganz andere Nöte da, als vielleicht das nächste Rad mit nochmal 20 Kilometer mehr Reichweite im Akku oder mit nochmal 50 Gramm leichterer Schaltung, sondern es wird sich zeigen, wie das allgemeine Konsumklima, wie die Leute überhaupt noch Fahrräder kaufen. Also es kann nicht nur eine Sättigung des Marktes sein, es kann ja auch je nachdem, wie sich das wirtschaftlich entwickelt durch den Ukraine-Krieg, der wirklich ganz dramatisch ist, der kann einen ganz großen Einfluss drauf haben, dass die Leute gar keine Fahrräder mehr kaufen. Und dann kann passieren, was wir ja vor vielen Jahren schon hatten, es ist, glaube ich, knapp 10 Jahre her, dass sich ein großer Hersteller sehr verkalkuliert hatte, wie viel Fahrräder er verkaufen kann. Und dann waren monatelang, gab es dann 30% und mehr auf alle Fahrräder seiner Marke. Und es waren viele, viele zigtausend Räder, die da in den Markt gekommen sind. Also das wird sehr spannend. Ich denke, das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Und es ist halt einfach so, dass auch Dinge gibt, die haben sich ganz klar nicht verändert. Ja, nicht verändert hat sich zum Beispiel die Nutzung des Fahrrades oder den Mobilitätsanteil, den das Fahrrad darstellt. Ja, es ist also in der vergangenen Zeit wurden nicht nur mehr Fahrräder gekauft, sondern erschreckenderweise auch viel mehr Autos verkauft. Also der Autobestand, der Kfz-Bestand ist der höchste jemals in der Republik. Und das heißt, wir haben den meisten Fahrrad verkauft, aber am meisten Autos. Und das Fahrrad ist leider immer noch in der Freizeitecke. Und ja, und das wissen wir allen nicht, ob das Fahrrad jetzt so Anfang der Pandemie wurde es ein bisschen Mobilität, ja, weil keiner mehr S-Bahn fahren wollte, Bus fahren wollte. Und jetzt die Frage, wenn die Energiepreise so hoch sind, ob die Leute jetzt beginnen, endlich, für mein Empfinden, endlich mit dem Fahrrad auch zur Arbeit zu fahren. Weil viele Arbeitswege sind ja irgendwie zwischen 2 und vielleicht 6 Kilometer oder mal 8 Kilometer. Das kann man alles mit dem Fahrrad und doppelt und dreifach mit dem E-Bike natürlich machen.
Persönlich für mich total nachvollziehbar, dieser Appell.
Obwohl ich neulich an der Supermarktkasse ganz skurril hörte, wie jemand meinte, naja, jetzt hier, wenn die Preise so hoch sind, da werde ich ja jetzt vielleicht doch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, so wie früher mein Opa. So, aber das wurde so als Rückschritt so richtig verkauft. Da dachte ich auch so, naja, wir freuen uns irgendwie hier in unserer Fahrradbubble, dass wir damit, aber es gibt eben auch Leute, die sehen das so als totalen Rückschritt, aber das vielleicht nur als Fußnote,
ja. Ja, die die kriegen wir auch noch. Aber was wir uns auch fragen, Dirk, ist die Energiepreise. Auf der einen Seite bestehen sie natürlich auf Seite der Kundinnen und Kunden. Und dass man dann sich überlegt, ob man sich eben die 20 Kilometer mehr Reichweite leistet. Aber was machen eigentlich diese hohen Energiepreise mit den Herstellern?
Ja, natürlich sind die Rohstoffe teurer geworden und die Produktion ist teurer geworden. Ja, die Fahrradbranche muss da auch natürlich aufpassen. Aber sag mal, hierzulande, wo wir nur montieren, ja, wir montieren hier ja nur Fahrer, wir stellen ja keine her, ist der Energieeinsatz ja gar nicht so hoch. Also eine Fahrradfirma, die nur ein paar, was weiß ich, elektrische Trennwindschlüssel oder Druckluftschrauber hat oder eine Beleuchtung hat und vielleicht ein Montageband und vielleicht eine Einspeichmaschine, ein paar Computern, das ist ja nicht wirklich höchst energetisch aufwendig. Das heißt, das könnte man ja auch ganz entspannt mit Photovoltaik einen Großteil davon auffangen. Und ich denke, diese Wende, die wir haben müssen in der Energiewirtschaft, die müssen auch die Fahrradhersteller eigentlich mitgehen. Die haben riesige Hallen und diese Hallendächer müssen einfach Strom machen. Das ist so ein falsches Spiel. Was kurzfristig passiert, wie gesagt, der Einfluss der Energiekosten ist gar nicht so hoch bei der Produktion, die wir an den Fahrrädern haben. Und der Transport, das ist ja schon extrem explodiert. Und ich glaube nicht, dass der noch teurer werden wird. Ich glaube, da war ja eine wilde Situation entstanden mit den Staus. Ich denke, die Kosten, die wir da haben, werden gleich bleiben. Das heißt auch, wenn jetzt die Situation nicht entspannt wird, die Energiekosten mit der Iris dazu tun, dass der Transport mit den Containern nicht viel billiger werden wird. Aber das wird nicht den erheblichen Einfluss haben. Also den halte ich für absolut untergeordnet diesen Energiekosteneinfluss. Die Gefahr für das Fahrrad und für den Fahrradverkauf kommt ganz klar durch das Konsumentenverhalten, weil die Konsumenten ja die Fahrer das gekauft haben, wird ja auch sehr viel geleast, was ja ganz toll ist, wenn der Arbeitgeber das Seinige zuträgt. Aber wie gesagt, die werden meistens nur in der Freizeit genutzt und wir müssen einfach die Warnaufgaben für die Fahrradbranche, was ich ganz am Anfang bei meinem Arztbesuch schon gesagt habe, die Aufgaben, die Fahrradbranche machen muss, ist einfach nicht mehr am Produkt zu arbeiten. Denkt, das ist immer gut, das können wir effizient, das ist ganz toll, sondern wir müssen gucken, dass die Nutzbarkeit des Fahrrades größer wird. Die Verkehrssituation in vielen Städten ist einfach eine Katastrophe, dass Menschen, die sich hochmotiviert in der Pandemie ein Fahrrad gekauft haben, die fahren halt 3, 4, 5 Mal, dann stellen sie fest, boah, das macht unter der Woche ja mal gar keinen Spaß, weil ich habe keine durchgängigen Radwege, bin an jeder Kreuzung in der Gefahr, ich habe Angst beim Fahrradfahren und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen eigentlich dem tollen Erfolg des Fahrrades, der ja da ist, jetzt einfach ein Erfolg der Umnutzung der Verkehrsflächen mit einhergehen, weil es hat sich ja gezeigt, dass so Pop-up-Radwege und sowas, wie in der Pandemie entstanden sind, ja durchaus Erfolge haben. Aber das wurde jetzt alles wieder zurückgebaut oder das meiste wurde zurückgebaut. Und die Fahrradbranche muss eigentlich jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit widmen, die Verkehrswege zu ebnen, dass man also nicht nur am Wochenende schön um den Baggersee rumradeln kann oder durch den Wald, sondern dass man einfach überall das Fahrrad nutzen kann. Und dann werden die vielen Fahrräder, die ja im Moment ja auch fast meistens nur Immobilien sind, einfach dann tatsächliche Fahrräder. Man weiß ja von Autos, dass die 95% ihrer Zeit eigentlich rumstehen, ja, und unheimlich viel Platz verwenden. Und ich würde sagen, von diesem Fahrradbestand, den man ja auf knapp 80 Millionen schätzt in Deutschland, glaube ich, dass da auch irgendwie, 75 Millionen auch 95% und vielleicht noch mehr nur rumstehen. Das heißt, die Nichtnutzbarkeit, wir müssen die Fahrräder zu Fahrrädern machen und nicht zu Keller-Staubfängern. Und das passiert eben nicht mehr durch die Technik, nicht mehr durch die Faszination, das haben wir hingekriegt, sondern nur durch den tatsächlichen Nutzen. Wir verquecksen meiner Ansicht nach in der Fahrradbranche sehr stark den Verkaufserfolg, den wir hatten, mit der Nutzung. Also wir müssen die Mobilitätswende unterstützen, was übrigens ja auch eine Energie Teil der Energiewende ist, ein Teil der Wende im Klimathema. Das heißt, das Fahrrad ist ja immer Teil der Lösung. Und deshalb ist es so lustig, dass die Leute so sagen, ja, wie mein Opa früher, ja. Ich meine, das war ja gar nicht so verkehrt. Wenn man 3 Kilometer zur Arbeit fährt oder 5, das spart einen Geldbeutel, das spart CO2, das spart Ressourcen, das spart Energie. Das ist ja nur von Vorteil. Und deshalb müssen wir das wieder positiv belegen. Ja, die Fahrradbranche muss sich jetzt bemühen, Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit positiv zu belegen. Da müssen mit Krankenkassen, mit allen möglichen sonstigen Akteuren Bünde geschlossen werden, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Fahrradfahren gesund ist. Ich meine, jeder, der hier diesen Podcast hier hört, der weiß, wie toll das Fahrrad ist und wie toll das Gefühl ist. Und die meisten von uns sind schätzungsweise auch viel weniger krank wie die sogenannten Couch-Potatoes, ja, Leute, die nichts tun. Ja. Und wenn da gibt es ja Untersuchungen, die ganz klar sind, und auch in meinem eigenen Betrieb weiß ich ja, wie gering die Krankenquote ist, wenn die Leute ständig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und all diese Vorteile neben dem Spaß, dem Sport, dem gemeinsamen Erleben, was das Fahrrad ja im Freizeitbereich hat, diese ganzen anderen Vorteile, die hat man auch, wenn man zur Arbeit fährt. Und diese ganzen Vorzüge müssen mal nach außen gekehrt werden, dass das Fahrrad nicht nur faszinierendes Technikgerät ist und inzwischen den Prestige des Käufers ja auch nutzt, wenn er am AOK-Radtreffen im dicksten Akku vorfährt, sondern dass man auch sagt, hey, ich kann jeden Tag irgendwie Fahrrad fahren und ich habe Spaß. Und den Spaß, den müssen wir eben noch machen. Und das muss einfach dadurch bessere Verkehrswege sein. Und da müssen wir auf die Politik einwirken, dass mehr Mittel bewilligt werden, dass vor allen Dingen die ganzen Prozesse, bis ein Radweg gebaut wird. Ja, wenn wir heute eine Idee haben, ich baue einen Radweg von A nach B, dann ist das Planungsverfahren zurzeit im Schnitt 10 Jahre bis zum Spatenstich. Und das sind einfach Dinge, die wir uns auch im Zuge der Klimakrise meiner Ansicht nach gar nicht mehr leisten können, dass man 10 Jahre braucht, um ein paar Meter Radweg zu bauen. Man sieht es ja ein Beispiel. Wir reden schon ewig über die Radautobahnen, wobei das ja auch schon wieder ein witziger Begriff ist, die Radautobahn, also Radfernschnellwege. Da gibt es ja so ein paar, die man schon hat. In Baden-Württemberg ist man da jetzt auch schon lange dran, ist schon die Grün ist ja schon länger an der Regierung und da hat man jetzt irgendwie von diesen vielen geplanten Kilometern gerade mal einen knappen zweistelligen Bereich geschafft, der da jetzt darstellbar ist und befahrbar ist und der Rest ist schon im Planungsverfahren. Also wir müssen als Fahrradbranche eine ganz andere Baustelle bearbeiten und zwar sehr intensiv und das ist, dass wir zusammen und gemeinschaftlich mit der Politik und den Verwaltungen Verkehrswege und Nutzbarkeit des Fahrrads darstellen, dass Fahrradfahren immer Spaß macht. Und nicht nur in der Freizeit, im Wald oder irgendwie, wenn ich abseits des Autoverkehrs bin, das Fahrradfahren muss auch in der Stadt oder in jeder Stadt und auch zwischen den Dörfern Spaß machen. Und das ist die größte Herausforderung, die die Branche überhaupt hat. Weil wenn das gewährleistet ist, dann ist der Verkauf gesichert, weil dann fahren die Leute und dann brauchen wir die ganzen Fahrräder wieder. Weil es gibt ja immer noch einen sehr hohen Altbestand an Fahrrädern, die ja mal dringend ausgetauscht würden. Und das würden die Leute schnell merken. Wenn sie nämlich plötzlich fahren, stellen sie fest, es geht mit einem anderen Fahrrad viel besser. Und so beißt sich die Katze ein bisschen an den Schwanz. Dieser tolle Erfolg der vergangenen 2 Jahre kann jetzt zum Misserfolg werden durch die Kaufunlust. Und wir müssen diese Kaufunlust substituieren, indem wir sagen, Fahrradfahren spart auf der anderen Seite. Kauf dir ein tolles Fahrrad, dann sparst du ganz viel Geld auf der anderen Seite, indem du eben nicht mehr Auto fährst, indem du einfach viele Dinge beim besser hast. Du bist nicht so oft krank. Das ist das, was wir jetzt schaffen müssen.
Ich fasse mal ganz fix zusammen. Du würdest vielleicht sogar so weit gehen und sagen, die Fahrradbranche soll mal lieber ein paar weniger Anzeigen für neue Modelle machen, sondern wirklich, ich sag's mal so platt, Gattungsmarketing für das Fahrrad an sich.
Genau. Ich sehe es so, wenn wir die Verkehrswege, wenn wir die Mobilität komplett umkrempeln, dann wird der Kuchen für alle größer und dann rentiert sich das auch. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Und was ja ein schöner Erfolg ist, es gibt ja auch Erfolge, das war jetzt vielleicht ein bisschen negativ so, aber es gibt ja auch schöne Erfolge. Das Lastenrad kommt ja sehr stark. Wir haben ja beim Lastenrad, ist zwar noch eine kleine Nische, aber ja Wachstumsraten von 50-60% pro Jahr. Das heißt, da haben die Leute ja erkannt, ich kann mit so einem Lastenrad auch zum Aldi fahren und meine Milch und irgendwas kaufen. Oder ich kann mit meinem Lastenrad tipptopp auf den Dorfmarkt fahren oder auf den Markt in die Stadt fahren. Da kann ich das Fahrrad direkt am Marktplatz abstellen. Ich kann meinen Wochenendeinkauf am Markt tätigen, einladen und ich radel wieder schön heim. Das heißt, das sind ja die Alternativen, diese ganzen Mobilitätsalternativen, die Leute noch gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass es eigentlich bequemer ist, mit dem Lastenrad auf den Markt zu fahren, als mit dem Auto hinzufahren, weil da suche ich ewig einen Parkplatz. Dann laufe ich noch 600 Meter. Das heißt, das ist das, was wir nach vorne machen. Und so wie du sagst einfach, wir müssen da als Branche das Geld vielleicht, ja, so hart es für die Presse und Print und Medien und alle ist, kanalisieren. Aber wir haben ja auch extrem viel verdient, um da diese Sache aufzumachen, diesen Punkt anzugreifen.
Du hast im Sommer in einem Artikel da auch von Kratzern am heiligen Schein der Fahrradbranche gesprochen. Welche Kratzer sind denn das konkret? Also um jetzt doch nochmal negativ zu werden, was muss die Fahrradbranche da konkret besser machen?
Naja gut, wir haben ein Produkt, dessen Anwendung nachhaltig ist. Zweifelsohne, in dem Augenblick, wenn du Fahrrad fährst, ist das eine Mobilitätsform, die einfach ganz, ganz, ganz gut ist. Das hat nur Positives. Aber schon der Weg dahin, die Produktion ist noch nicht zwingend überall nachhaltig. Das heißt, die Recyclingfähigkeit der Produkte ist gar nicht so toll, wie es immer beschrieben wird. Es gibt natürlich schon erste Ansätze, wenn man sieht, jetzt Schwalbe macht ja seit zig Jahren, kann man schon sagen, am Recycling rum. Und jetzt haben sie ja wieder einen ganz großen Schritt gemacht, dass tatsächlich ihre zurückgenommenen Reifen und Schläuche wieder zu neuen Reifen gemacht werden. Das heißt, es ist dann echtes Recycling und nicht Downcycling, wie man in der Autobranche ja gern hat, wo die Reifen geschreddert werden und dann hinterher landen sie im Asphalt. Das ist ja kein Recycling, das ist ja nur, ich vergrabe einfach die Bestandteile des Reifens dann hinterher in der Fahrbahndecke von der nächsten Autobahn oder so. Das ist ja kein Recycling. Und das einerseits muss da die Fahrradbranche eben aufpassen, dass sie sich da einfach sehr auch ständig bemüht, wie sind die Lieferketten, wie sieht es denn aus? Man, sehr viele Fahrradteile, müssen wir uns nichts vormachen, werden in Kambodscha, Bangladesch, Indonesien, China und so weiter hergestellt. Da muss man sich, glaube ich, als Fahrradhersteller, der sich hier so, ja, so toll präsentiert, auch Gedanken machen, wie geht es den Arbeitern dort vor Ort? Wie sind die Bedingungen? Haben die genügend Ruhezeiten? Ist das ein ordentliches Arbeitsklima? Und all diese Dinge, das ist mal der eine Punkt, wo wir als Fahrradbranche noch Luft nach oben haben. Wir müssen uns um die Entsorgung kümmern und wir müssen uns halt auch darum kümmern, dass wir nicht den Wahnsinn der vergangenen Jahre weitermachen. Sehr viele Fahrräder müssen ja aussortiert werden, weil Modetrends irgendwie Ersatzteilversorgung schwierig machen. Wir haben es ja schon von Ersatzteilen gehabt vorher. Das ist nicht so einfach. Und so ein Radhändler kann ja auch fast nichts bevorraten. Wenn man sich allein überlegt, wir haben eine Prüfmaschine oder mehrere Prüfmaschinen an einen Fahrradhersteller ausgeliefert. Der hatte 9 verschiedene Hinterachsmaße im Programm, 5 verschiedene Maße für das Tretlager, also da wo die Kurbeln und Pedale befestigt sind, und dann noch 7 verschiedene Maße für die Vorderachsbefestigung. Also der kann im Endeffekt, das müsst ihr rechnen, 5 × 9 × 7, also 300 irgendwas Möglichkeiten, ein Fahrrad zusammenzumachen. Und ein Radhändler soll jetzt praktisch für diese Fahrradmöglichkeiten die Hinterradnamen da haben. Er soll die entsprechenden Zahnkranzpakete da haben, die entsprechenden Steckachsen, er soll die Vorderrad ersetzen können, er soll das Innenlager da haben. Also der hat ja praktisch gar keine Siegchance, eine Bevorratung allein von Ersatzteilen für diesen Fahrradhersteller zu machen, aufgrund dieser vielen Möglichkeiten. Und diese Absurdität geht ja dann noch weiter, wenn man sieht, dass viele Fahrradhersteller dann auch noch verschiedene Motorenhersteller im Programm haben, wo ja jeder eine andere Anbindung am Rahmen hat. Das heißt, wenn ein Motor nach 6 Jahren vielleicht mal nicht mehr funktioniert, dann ist es ja heute so, dass dann das Fahrrad typischerweise weggeworfen wird und man kauft das nächste, weil das nächste Fahrrad ja so viel toller ist. Man muss einfach sehen, diese unglaubliche Motorenentwicklung und Akkuentwicklung, die wir hatten, macht einen Neukauf immer leicht, weil das Neue so viel besser ist wie das Alte. Aber da tritt ja auch eine Sättigung ein. Das heißt, die Bosch Motorengeneration 5, 6, 7 werden nicht mehr so große Schritte sein wie zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 4. Das heißt, es wird ja weniger und dann ist einfach die Reparaturfähigkeit eine Frage, die einfach wichtig ist. Und da muss ich jetzt, deshalb habe ich Bosch ins Spiel gebracht, die haben ja jetzt eine Nachkaufgarantie und Nachliefergarantie für Ersatzteile postuliert und orientieren sich da ja auch im Kfz-Bereich, was in dem Fall mal positiv ist. Aber das ist ja bei weitem nicht bei jedem Hersteller so. Da gibt es ja nach ein paar Jahren, gibt es ja plötzlich gar nichts mehr. Und dann kann man ein Fahrrad möglicherweise gar nicht reparieren. Oder so ist nicht rentabel, es zu reparieren. Ja, das sind Dinge, wo wir schon drohen, einen Kratzer am Heiligenschein zu kriegen. Das heißt, so wie jetzt das Fahrrad benutzt wird, Stand heute als Freizeit- und Spaßgerät und ein bisschen hier und da, funktioniert das alles, ist das alles einigermaßen eine Balance. Wenn wir aber Mobilität werden und eine 100% Verfügbarkeit von den Leuten erwartet wird, also ähnlich wie bei einer S-Bahn, ja, jeder regt sich auf, wenn die S-Bahn nicht kommt, oder jeder regt sich auf, er steht am S-Bahn-Gleis und die Tür geht nicht auf vor ihm, weil sie beschädigt ist, jeder kennt es, diese Tür funktioniert nicht, dann murren alle und laufen dann eins weiter, ja, und so ist es dann, wenn Fahrradmobilität wird, was meiner Ansicht nach dringend geboten ist, auch für Verkaufsnotwendigkeiten der Zukunft, dann muss es auch verfügbar sein, muss es funktionieren. Und das, was wir vorgesprochen haben, dann müssen die Werkstätten funktionieren, die müssen Kapazität haben. Und dann muss auch dieser Standardwahnsinn ein Ende finden, dass Fahrräder viel besser reparaturfähig sind. Und auch da muss die Branche sich eben daher stark bewegen, meiner Ansicht nach.
Den Standardisierungswahnsinn, den haben wir hier in den letzten Episoden ja auch immer mal noch mal ein bisschen versucht auseinander zu klamüsern, egal in welchen technischen Bereichen. Wie schaust du denn in die Zukunft? Also ich höre da schon Optimismus, weil um jetzt mal bei dem Bild vom Anfang zu bleiben, die Fahrradbranche ist irgendwie so gut drauf wie vielleicht noch nie, ist irgendwie total fit und gut drauf, aber es fehlt noch so ein bisschen an der Kommunikation und an der eigenen, ja vielleicht auch ein bisschen am Selbstbewusstsein, an der Stärke und eben auch am Dialog mit der Politik, ne?
Genau, wir sind top aufgestellt. Wir haben ein tolles Produkt. Das ist hat alles. Es gibt, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der einen Nachteil am Fahrrad sagen kann. Ja, es gibt, außer wenn es Platz regnet und gewittert, dann ist es vielleicht nicht ganz so toll, das Produkt. Aber sonst ist es doch immer ein Tip-Top-Produkt, das alles besser kann wie viele andere Mobilitätsformen. Es macht Spaß, man wird gesund, man kommt vom Fleck, es braucht kein Ball. Tolle, toll, toll. Aber die andere Seite, da kommen wir halt historisch gesehen nicht her. Die meisten Fahrradfirmen ziehen im Moment nur Techniker an, die über die Faszination rankommen. Wir müssen auch eine junge Generation von Menschen heranziehen, die eben Kommunikation und Politik und politisches Wirken und das ganze Thema für sich vereinnahmen. Und da tut sich ja ein bisschen was in der Szene. Wir haben, die Verbände stellen sich deutlich besser auf in Berlin. Die kriegen auch inzwischen deutlich mehr Geld aus der Industrie. Aber da stehen wir erst am Anfang. Ja, die Autobranche hat mehrere hundert Lobbyisten allein in Berlin und unzählige in Brüssel, wo die europäische Politik gemacht wird. Und die Fahrradbranche hat jetzt dann irgendwie 10, 12, 15 Leute maximal in Berlin, die dort fürs Fahrrad trommeln. Also wir müssen da wirklich gucken. Wir haben einen toll trainierten Körper. Wir müssen jetzt in unserem Mindset arbeiten und sagen, wir müssen ein bisschen über das Garmin-Navigationsgerät rausgucken, ein bisschen weiter gucken, wenn wir künftig eine tolle Fahrradbranche sein wollen, die vielen jungen Menschen auch einen tollen Erwerb bietet. Also ich bin überzeugt davon, bei dem großen Umbruch, den wir jetzt in dieser ganzen Industrielandschaft haben werden, die kommenden Jahre, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, was jetzt passieren wird, dann ist die Fahrradbranche sicher für junge Leute auch ein ganz toller Platz, um zu sein. Das heißt, wir haben so viel Plus, wir müssen jetzt am Mindset arbeiten, wir müssen aufwachen und sagen, okay, wir kümmern uns jetzt mal mit dem gleichen Elan auch um die zweite Schiene, und das ist eben die Schiene, das, was wir jetzt alles besprochen haben.
Und wir haben einiges besprochen mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Wie geht's der Branche nach diesen Corona-Jahren? Was machen die Energiepreise? Und wenn das Produkt gut ist, was gibt's eigentlich sonst noch so für Aufgaben? Dirk, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, und gerne wieder.
Gerne, ja. Es ist mir eine Herzenssache, und fahrt Fahrrad. Es macht nur Spaß und ist gesund. Gehabt euch wohl. Danke.
Das machen wir alles. Du auch. Ciao.
Danke. Ciao.